heute Abend, wie erfüllt mich Gott? Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Amen. Es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe auch so viele Wünsche, so ans Christkindl. Also was wünsche ich mir und das wünsche ich mir und so weiter. Und sehr oft, das ist meine persönliche Erfahrung, kommt das anders, als ich gedacht habe. Und es kommt besser, als ich gedacht habe. Wenn ich so im Nachhinein angucke, was gewesen ist, dann war es besser. Also es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Denn ich wünsche oft was mit meinem Kopf. Mein Herz wünscht sich ganz was anderes. Mein Herz wünscht sich Liebe. Mein Herz wünscht sich Geborgenheit. Mein Herz wünscht sich verstanden werden, eine Autorität über sich zu haben. Das ist, was mein Herz sich wünscht. Mein Kopf, 1 Million Euro. Das ist was ich mir wünsche. Könnte ich gut gebrauchen. Da würde ich Berlin auf den Kopf stellen. Oder eine mächtige Armee. Oder was sonst noch, so diese irdischen Wünsche. Aber das sind alles irdische Wünsche, zeitliche Wünsche, vergängliche Wünsche. Gott sagt, wir sollen uns bleibende Wünsche wünschen. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Wie erfüllt Gott unser Leben? Wie werde ich von Gott erfüllt? Wenn ich viel bete, wenn ich viel Bibel lese, wenn ich viel singe, wenn ich viel in die Gemeinde oder Kirche gehe, wenn ich viel opfere, wie erfüllt Gott mein Leben? Wie bekomme ich Gott in mein Leben? Wie kommt er da rein? Ich will zuerst einmal die Wahrheit sagen. Ist jemand da, der die Wahrheit nicht hören möchte? Der darf nach Hause gehen. Aber ich denke, ihr seid ja gekommen, um die Wahrheit zu hören. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht. Die Wahrheit von falschen Vorstellungen, auch über Gott. Wir haben so viel falsche Vorstellungen über Jesus, über den Heiligen Geist, über den Vater im Himmel. Wir stellen uns Gott manchmal so vor, einen alten Mann mit einem langen Bart, blind auf einem Auge, dem anderen sieht er sowieso nicht und lässt alles durchgehen. Und so einen Polizisten-Gott oder Pharisäer-Gott. Ich weiß nicht, wie du deinen Gott vorstellst. Wir sollten da mal diese heiligen Kühe schlachten. Wahrheiten sind meistens unbequem, aber sie helfen uns. Und ich wäre manchmal froh, wenn man mir öfters die Wahrheit gesagt hätte. Es hat mir so viel geholfen. Wäre nicht daneben gegangen, wäre auf dem Weg geblieben, wenn man korrigiert hätte, und zwar mit Liebe korrigiert. So, ich versuche Wahrheiten rüberzubringen und will nicht einfach irgendetwas erzählen, was euch sowieso nicht funktioniert. Also ich bin ein praktischer Mensch, ich möchte mit dem Leben zurechtkommen. Deshalb sagte ich, was nützt es mir, wenn Jesus vor 2000 Jahren irgendwo zur Welt gekommen ist? Er muss heute zur Welt kommen. Er muss heute in uns geboren werden. Er muss heute in uns Realität werden. Er muss heute ein Teil von mir werden. Heute ist der Tag des Heils. Ich lebe heute. Ich habe nicht vor 2000 Jahren gelebt. Da war ich irgendwo bei meiner Urgroßmutter im Schoß. Aber heute bin ich hier. Und ich brauche Gott heute. Willst du wissen, was dir hilft? Einige. Was wirklich bringt. Was man wirklich gebrauchen kann. Die Wahrheit ist oft genau das Gegenteil als das, was du erwartest. Die Wahrheit ist genau das Gegenteil, als was du erwartest. Also wenn du die Wahrheit erkennen möchtest und die Wahrheit dich frei machen soll, musst du genau das Gegenteil dir angucken. Was ist das Gegenteil? Über das Kreuz. Die Dinge über das Kreuz betrachten. Zur Wahrheit kommt man, wenn man genau das Gegenteil hört. Die andere Seite. Was sagt die andere Seite? Was sagen die anderen? Jedes Ding hat immer zwei Seiten. Oder? Oder hat es bei euch nur eine Seite? Nur noch die Glanz- und Gloria-Seite. Weißt du, unser Mond, der zeigt uns immer sich von der besten Seite. Wir sollen auch hinterm Mond mal gucken, was dort passiert. Die Russen sind hinterm Mond hingegangen, da wo wir Christen schon immer waren. Hinterm Mond. Aber der Mond zeigt sich immer von der besten Seite. Weißt du, auch so viele Gotteskinder, die zeigen sich immer nur von der besten Seite. Und die wollen sich immer nur von... Die wollen immer Gott auch nur von der besten Seite zu sehen. Gott ist Licht und Gott ist Finsternis. Gott ist beides. Gott ist hoch und Gott ist tief. Gegensätze. Und erst die Gegensätze, dann den Bogen drüber spannen. Das ist die Wahrheit. Wie wird man von Gott erfüllt? Wie kommt man zur Erkenntnis der Wahrheit? Wir leben aus der Fülle Gottes. Was du und ich, was wir sind arme Bettler. Und ich bin heute Abend ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Ich wohnte in Heilbronn in einem Gemeindehaus, und das ist schlimm, wenn man im Gemeindehaus wohnt, da hat man Bettler. Und Und ich habe einem Bettler mal was gegeben, aus Mitleid und Barmherzigkeit und was weiß ich alles. Und von dem Tag, wo der da war, bin ich überlaufen worden von lauter Bettler. Und so, und das ging mir irgendwie über. Meine Frau hat gesagt, was hast du gemacht? Wir haben nur noch Bettler. Die stehen vorm Haus, von morgens fangen die an und so weiter. Und dann habe ich irgendwann einen Bettler erwischt. Und ich sage, sag mal, wie kommst du zu uns? Dann sagt er, an eurem Haus ist eine Kerbe. Hier gibt's was. Hier gibt's was. Also, wenn du einem Bettler mal was erlebt hast, dann macht er so ein Zeichen. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich mal testen. Jetzt gebe ich ein paar Bettler nichts. Du, und ich habe meine Ruhe gehabt. Die haben auch ein Zeichen gehabt. Hier kriegst du nichts. Das gilt für Kirchen. Das gilt für Gemeindehäuser. Mit dem Kreuz und so weiter. So, deshalb ist es, hier habe ich keine Bettler. Da kommen keine. Aber so, wenn man so im Gemeindehaus wohnt. Und ich möchte dir heute sagen, wo es Brot gibt. Ich verrate es dir. Gott hat die Fülle. Das ist meine Botschaft. Gott hat die Fülle. Und wir sind alles Bedürftige. Jesus oder die Bibel sagt, kaufet von mir Brot und kaufet Gold und kaufet das und so weiter. Und zwar umsonst. Warum gebt ihr Geld aus für Sachen, die euch doch nicht sättigen? Warum schöpft ihr Wasser aus Brunnen, die doch löchrig sind? Oder schöpft und bis ihr nach Hause kommt, ist alles schon vertropft und verlaufen. Und ihr kommt nach Hause und was ist? Leere Flasche. Weil das Loch irgendwo hat. So, warum gebt ihr Geld unnötig aus? Heute Abend lasst uns herausfinden, wo gibt es wirklich Brot? Wo findet man was? Wir leben aus dem Reichtum Christi, nicht aus dem Reichtum der Kirche, nicht aus dem Reichtum einer Religion und auch nicht aus dem Reichtum einer Gemeinde, sondern wir leben aus Christus. In dir ist mein Leben, singen wir. In dir. Und das müssen wir uns dessen bewusst werden. Ich lebe aus Jesus. Ich lebe nicht aus mir und nicht, was die Leute mir erzählen, nicht aus irgendeiner Organisation. Wir sollen ganz und total abhängig von Gott werden. Das ist, wie man voll wird, wenn du abhängig wirst von Gott. Die meisten sind nicht abhängig. Wir glauben, wir werden abhängig von Gott, weil wir in den Gottesdienst gehen. Aber weißt du, nimm das mal weg und Gott sagt, und du sagst, Herr, ich möchte ganz abhängig werden von dir. Und soll ich dir sagen, was dann passiert? Das kommt weg, 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 das kommt weg. Am Schluss bleibt nichts mehr übrig. Und dann erst, wenn du alles aufgegeben hast, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen, erst dann, wenn du das alles, und dann komm und folge mir nach. Wir haben noch viel zu viel. Wir sind noch viel zu reich. Also wir können noch nicht aus der Fülle Gottes leben. Wir müssen noch ärmer werden, als wir sind. Amen. Bruder Matthäus, das sind wir nicht schon Hartz IV? Müssen wir auch Hartz VII und Hartz IX werden? Wie weit müssen wir sinken? Muss ich wirklich krepieren? Muss ich wirklich verarmen? Muss ich wirklich verkommen, um wirklich die Herrlichkeit Gottes zu erleben? Wie weit muss ich noch absteigen, bis ich Gott erlebe? Wie weit muss ich noch fallen, bis Gott mich auffängt? Wie weit muss ich noch gehen, bis ich total von Gott abhängig bin? Weißt du, bis ich all das nicht mehr sehe, wenn du schon so weit fortgegangen bist, bis du Jerusalem nicht mehr siehst, bis du Berlin nicht mehr siehst, bis du den Bischof nicht mehr siehst, bis du den Papst nicht mehr siehst, bis du Mekka nicht mehr siehst, bis du das alles, all die heiligen Plätze nicht mehr siehst, dann bist du weit genug gekommen, um Gott zu begegnen. Verstehen wir uns? Die Wahrheit, ihr wolltet, könnt ihr nach Hause gehen. Es kommt noch dicker. Haltet euch fest. Was Gott uns gibt, das ist erst wirklich. Ist wirklich wahr. Das ist echt. Das ist bleibend. Und Gott möchte all den ganzen Plunder, den ganzen Stroh, was wir um uns herum haben, das möchte alles von uns nehmen. Und er sagt, lass doch weg, gib's doch her, das ist sowieso nicht wert, das ist sowieso vergänglich. In Kolosser Kapitel 2, Vers 9. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also nicht in irgendeiner Kirche, sondern in Jesus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und was ist mit Jesus passiert? Wenn du Jesus begegnen möchtest, musst du so weit runtersteigen, wo er war, in der Hölle. Wenn du bis an die Hölle gekommen bist, er stieg an den untersten Örter der Erde und hat dort das Gefängnis gefangen genommen. Also wir müssen dort anknüpfen, wo Jesus aufgehört hat. Nur dort bekommen wir Kontakt. Alles andere ist nur Wackelkontakt, das wir mit Gott haben. Das ist für eine Zeit gut, in der Not und so weiter, aber um richtig mit Gott Kontakt zu bekommen, müssen wir ganz tief runtersteigen. Kolosser Kapitel 2, Vers 9. Gott hat die Fülle dort für uns vorbereitet in Jesus. In Kolosser Kapitel 1, Vers 19 heißt es, Gott hat beschlossen Und das ist also ein Ratschluss Gottes. Das ist ein Plan Gottes in ihm, nicht in irgendjemand anders. In ihm soll die ganze Fülle wohnen. Die ganze Fülle. Die ganze Fülle von Sündenvergebung. Und ich meine nicht nur, dass du Reichtum hast und Kapitalist wirst oder Materialist wirst. Nein, der Reichtum Gottes, die Fülle Gottes ist mehr als diese Materie. Es ist Friede, Freude, Gnade, Güte, Barmherzigkeit, Jubel, Heiligkeit, Herrlichkeit. Für das Wort Ehre sei Gott in der Höhe. Ich freue mich schon, wenn es Weihnachten kommt, wenn ich schon allein dieses Wort Ehre behandeln kann und darf. Ehre, da gibt es 28 verschiedene Übersetzungen. Also wenn ich diese Predigt Ehre sei Gott in der Höhe halte irgendwann mal, dann werde ich 28 Punkte aufzählen, was man übersetzen kann, was es bedeutet, was die Engel gesagt haben. Ehre sei Gott in der Höhe. Das kann man gar nicht richtig übersetzen. Was Gott uns gibt, das kannst du gar nicht richtig verkraften. Zuerst einmal ist das Gott. Es fängt ganz klein, ganz bescheiden an, aber die Fülle kommt. Gott will, dass du die Fülle hast. Epheser Kapitel 1, 23. Ich werde zuerst einmal einige Bibelstellen lesen, damit ich das auch biblisch fundiere, was ich euch sage. Epheser Kapitel 1, 23. Es ist die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Also Jesus ist die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Jesus will alles erfüllen in deinem Leben. Er will alles zur Erfüllung bringen in deinem Leben, was noch fehlt, vollenden. Er erfüllt alles. Er erfüllt dein Aufstehen bis zu deinem Schlafengehen. Er erfüllt die ganze Nacht. Er erfüllt dein Leben vorn und hinten, oben und unten, von allen Seiten. Und Psalm 65, Vers 10. Gottes Brünnlein haben Wasser die Fülle. Wir haben einen Brunnen zu Hause gegraben bei meinem Vater oder mit meinem Vater zusammen. Das werde ich nie vergessen. Ich musste immer die Eimer hochziehen und der war da unten im Loch. Und dann kam Wasser. Und dann kam Wasser, eine Wasserader haben wir angezapft. Und wir haben immer Wasser gehabt. Konnten schöpfen, wie man wollten. Es war unerschöpflich. Die Fülle, die Gott dir gibt heute Abend, ist unerschöpflich. Du schöpfst und schöpfst und schöpfst. Und deshalb, Paulus sagt, wir sind arm und machen viele reich. Wir sind schwach und stärken viele. Wir sind klein und machen viele groß. So, wir können, weil wir aus Gott nehmen. Und wenn du gelernt hast, aus Gott heraus zu schöpfen, kannst du die Welt beschenken. Kannst du ein Segen sein. So, die Apostel, Johannes Kapitel 1, Vers 14 müsste es sein, nicht 4. Johannes 1, Vers 14. Sie sagen, von seiner Fülle haben wir genommen. Einfach nur genommen. Du musst nicht kaufen. Beim Heiland musst du nichts bezahlen. Wenn du in einen Verein gehst, musst du Eintritt bezahlen oder Club oder Theater oder Kino und so weiter. Du musst nichts bezahlen. Einfach, wir haben genommen umsonst. Gottes Fülle, Gottes Reichtum ist umsonst. Du kannst also nicht verdienen. Wenn du sagst jetzt, ich werde 10 Stunden beten, dann werde ich so und so viel bekommen. Nein, du kannst, selbst die Leute, die nichts gemacht haben, kriegen die Fülle Gottes. Das ist so paradox. Also Jesus ist nicht kein Sozialist und kein Kapitalist. Da kommen welche, die haben morgens früh angefangen zu arbeiten. Am Abend kriegen sie das gleiche Lohn. Dann kommt jemand, um Mittag wird eingestellt und die arbeiten bis zum Abend, kriegen auch den gleichen Lohn. Und dann kommen welche, die kommen um 11 Uhr oder kurz vor Feierabend und die kriegen auch den gleichen Lohn. Dann sagen doch welche, das ist doch ungerecht. Nein, es ist alles umsonst. Es ist umsonst. Das Heil, die Erlösung, die himmlische Wohnungen, die sind alle umsonst und eigentlich kostenlos. Wir werden kostenlos im Himmel leben. Aus der Kasse vom Herrn Jesus, aus der schwarzen Kasse, aus der Kaffeekasse. Wir werden für das, was er hier unten gearbeitet hat, wir werden aus dem Lohn Christi leben. Jesus hat sowieso alles, was er braucht. Und das, was der Vater ihm geschenkt hat, als Zugabe gegeben hat, wir werden auf seine Kosten feiern und mit dem Feiern nicht mehr aufhören. Aus seiner Fülle haben wir genommen. Immer wieder, dem Heiland wird angeschrieben. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber meine Mutter, wir waren nicht, schreib an, wenn wir so beim angeschrieben haben, beim Kaufen, weil wir einmal im Monat Geld gekriegt haben und so weiter, es wurde immer angeschrieben. So, du darfst beim Heiland anschreiben, alles was du brauchst. Herr Jesus, ich schreibe an. Hast du hier schon dein Anliegen gebracht? Das ist auch anschreiben. Das dem Herrn einfach abgeben und sagen, Herr, das bezahlst du. Und das ist so schön, dann kommt einmal die Abrechnung und dann wird das Abgeschriebene, das Aufgeschriebene abgeschrieben. Einfach so auf seine Buchhaltung, auf seine Kosten. Da war in Russland, ein Soldat, der hat Spielschulden gehabt und er saß in der Kaserne und der konnte die Spielschulden nicht bezahlen. Der hat so viel verspielt und die Kollegen wollten das Geld haben, seine Kumpels, und er konnte nicht mehr bezahlen. Hat er gerechnet und gerechnet, so rüber gerechnet und so rüber gerechnet und ist beim Rechnen eingeschlafen. Und dann lag es so und dann ist er eingeschlafen und der russische Zar, der hat sich einfach so Spaß gehabt, wollte mal die Soldaten sehen, was die machen und treiben. Und dann geht er in der Kaserne und sieht diesen Lanzer oder Junker oder was das auch war, einfach über schlafen und guckt hin. Und dann hat er noch hingeschrieben, wer soll das bezahlen? Also seine Spielschulden. Wer soll das alles bezahlen? Und schläft da und hat ganz tiefen Schlaf gehabt, vor seinem Kummer eingeschlafen ist er und kann nicht bezahlen. Und der Zar geht vorbei und guckt und sieht das, die ganze Rechnung, wer soll das bezahlen? Dann nimmt er den Griffel, der daneben liegt, Nikolaus, Zar Nikolaus war das. Und am nächsten Tag, erschreckt, sieht die Unterschrift des Kaisers, am nächsten Tag, also ruft der Kaiser oder der Zar ihn auf und sagt, komm mal her, deine Spielschulden, alles was du da aufgeschrieben hast, wird bezahlt. Es ist so schön, wenn wir jemand haben, so einen Nikolaus haben, der alles bezahlt. Wer bezahlt das? Nikolaus. So, der Herr Jesus. Aus seiner Fülle. Ich möchte, dass wir das verstehen, was die Fülle Gottes ist. Kein Mangel. Wir haben Angst. Wir trauen Gott nichts zu. Irgendwo, das ist einige Jahrhunderte her schon, da war ein so Großgrundbesitzer und alle Leute haben sich bei ihm verschuldet, so Kredit genommen, aufgeschrieben und nicht mehr bezahlen können. Das geht also, wenn man so zu viel aufschreiben lässt und nicht mehr bezahlen kann. So aufgeschrieben. Und alle haben Schulden gehabt und es waren alle verschuldet und es gab nichts mehr aufzuschreiben. Also keine Hoffnung mehr auf Bezahlung. Dann hat er, und er war ein sehr harter Mann, so wie der Josef in der Bibel, also genommen bis das Letzte, also zuerst mal das und dann das Nächste. Josef war der erste Kapitalist. So, der Kredit gegeben hat, aufgeschrieben hat, etc. So, Josef in Ägypten. Und dieser Großgrundbesitzer, der sagt, also es geht nicht mehr. Es muss ein Wunder passieren, ich muss den Leuten irgendwie helfen. Hat er aufgeschrieben im Rathaus und sowieso um die und die Zeit, die Leute sollen kommen und alle Rechnungen, was sie ihm schulden, ihm bringen. Alle Rechnungen. Und dann hat er Uhrzeit festgelegt, bis dann und dann. Und ausgeschrieben, also er wird alle Schulden bezahlen, aber die müssen die Rechnung bringen. Und da kam ein richtiger Volksauflauf, alle wollten sehen, was da passiert. Und keiner geht rein, um die Schulden, dass die Schulden bezahlt werden. Schließlich kommt doch ein älteres Ehepaar, die Oma und Opa fast humpelnd, und die sagen, also wir haben nichts zu verlieren, also blamieren kann man sich nicht, wir gehen rein. Die gingen rein und die kamen nicht mehr raus. Und das Volk draußen hat gepöbelt, geschrien und so, guck mal, das sind die zwei Dummen und so weiter. Die sind da reingegangen, die glauben den ganzen Quatsch und die waren drin. Und der sagte, ihr bleibt jetzt hier. Und dann angeguckt, die Rechnungen erledigt, aber jetzt bleibt ihr hier. Und dann haben die Glocken geläutet, Punkt, die und die Zeit, die abgemacht war, die kommen raus, alles bezahlt. Natürlich wollten auch nachher alle haben, alles bezahlt, aber weißt du, wir müssen, um die Fülle Gottes zu erreichen, auch den Mut haben, sich zu blamieren, zu Schanden zu werden, unten durchzuwerden, ausgelacht zu werden. Weißt du, wenn du die Segnungen Gottes erleben möchtest, musst du auch bereit sein, unten durchzugehen. Was sagen die anderen? Nämlich die Angst vor den anderen ist die größte Blockade in unserem Leben, dass wir nichts von Gott bekommen. Was ist, wenn ich nichts bekomme? Wenn meine Rechnung nicht bezahlt wird, wenn die Sache nicht erledigt wird. Psalm 16, Vers 11, vor dir ist Freude die Fülle. Fang an, vor Gott zu stehen und sagen, Herr, ich jubiliere, ich jauchze, ich verstehe nichts, aber ich sage Halleluja. Und wenn du probierst, jetzt wie erlebe ich die Fülle Gottes? Ich sagte, atme mal tief ein, die Luft ist kostenlos. Freude. Wenn wir unsere Hände zu Gott emporheben, bei dir ist Freude die Fülle. Du kannst nicht genug vor dem Herrn lachen. Und weinen natürlich auch, aber lachen. Vor dir ist Freude die Fülle. Fang an, dich zu freuen. Weißt du, wie man anfängt zu lachen? Ganz einfach. Ich kenne ja unseren Bruder sowieso aus Amerika. Und du siehst, wie es plötzlich dieses Lachen beginnt. Weißt du, wir müssen anfangen. Hier im Bauch fängt es an. Bei dir ist Freude die Fülle. Und schon, du siehst, da löst sich eine Lawine. müsst jetzt nicht zu Hause, ich will euch nur Anleitung geben, ich will euch nur die Wahrheit sagen. Weißt du, wir haben Angst. Ach, das ist kindisch. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Vergiss den ganzen religiösen Schmarrn. Weißt du, du musst nicht vor Gott so stehen. Das kannst du in der Kirche, in der Moschee oder sonst wo, da kannst du, was weiß ich, wie stehen. Aber vor Gott darfst du Kind Gottes sein. Halleluja. Du darfst dich kindlich freuen. Blöd natürlich kommst du vor. Denkst, Mensch, wo sind wir denn? Sind wir im Kindergarten? Also ich bin lieber auf dem Kindergarten wie auf dem Friedhof, glaub mir das. Ja. Lieber im Kindergarten als im Kühlschrank. So steif. Geschwister, und das ist ein Problem, geistliche Starrheit. Wie werde ich vor Gott frei? Wir sind so verklemmt. Wie werde ich von Gott erfüllt? Wir müssen zuerst mal entklemmt, entsorgt werden, entrümpelt werden. Wir sind nicht frei, um Gott zu begegnen. Wir sind für alle möglichen Geister und alle möglichen ernsten Theorien und Lehren zugänglich. Aber für die Freude in Gott hier. Bei dir ist Freude die Fülle. Denkt drüber nach. Wie werde ich von Gott voll? David, als die Bundeslade da nach Jerusalem kam, hat seinen Mantel um die Ecke geworfen, seine Michal guckt zum Fenster runter und sagt, tanzt, benimmt sich so ein König. Benimmt sich, der David war so voller Freude. Gloria, Halleluja, Gloria, Halleluja. Und tanzt und schwingt das Bein und jubelt und klatscht in die Hände und sagt, Geschwister, Freunde, kommt, Brüder, auf, lass uns tanzen. Der Herr kommt, die Bundeslade kommt. Und dieser Michal hat ausgelacht und sagt, David, was Sauls Tochter, David benimmt sich so ein König. Und dieser Michal war für den Rest ihres Lebens unfruchtbar, was es auch immer heißt. Menschen, die sich nicht in Gott freuen können, werden unfruchtbar für den Rest ihres Lebens. Deshalb die Freude am Herrn. Über Leichen würde ich nie lachen, aber über den lebendigen Gott kann ich lachen. Halleluja. Über den lebendigen Gott kann ich jubeln und jauchzen. Er lebt, er lebt, er lebt. Vor dir ist Freude die Fülle. Und der Psalm 17, Vers 14. Kinder Gottes sind Söhne, die Fülle haben. Kinder Gottes sind Söhne, sind Kinder Gottes, die Fülle haben. Nicht die werden es haben, die haben das. Die haben keine Scheckkarte, die haben keinen Sack. Die haben keine Tasche, aber die haben das in sich. Wir sind Kinder. Wir sind Erben. Wir sind was. Allein dieses Dasein, diese Existenz, dass mein Leben in seiner Hand ist. Kinder der Freude, der Fülle. Jesaja 53, Vers 11. Der wird seine Lust sehen und Fülle haben, der mit Gott lebt. Der wird seine Lust sehen. Du wirst jubeln und jauchzen, du wirst deine Lust sehen. Ich hab Spaß. Für was? Ist doch ganz ehrlich. Wozu hättest du Spaß heute Abend? Siehst? Wozu hättest du Spaß? Wozu hast? Du wirst deine Lust sehen, steht in der Bibel. Haben wir keine Lust? Vielleicht auf Pralinen? Bitte? Hier zu sein, aber das geht schnell vorbei nach 2 Stunden. Sonst muss ich noch länger predigen. Wozu hast du Lust? Laufen zu können, siehst du? Und du wirst deine Lust sehen. Überleg einmal, wozu hast du Lust? Vor Gott zu tanzen, warum tust du es nicht? Wozu hast du Lust? Wozu haben wir Lust? Zu lachen, dann kannst du fangen an. Warum tust du nicht? Du wirst deine Lust sehen. Du solltest sehen, wie sich das alles schon vor dir ereignet. Du solltest sehen, wie das reell wirklich wird. Du wirst deine Lust sehen. Wir müssen Heilung sehen, bevor wir gesund werden. Wer das vorher nicht sieht, im Fernsehen, bei Gott, beim himmlischen Kanal, Kanal Gottes. So, wer das nicht sieht, Gesundheit, guck mal, Gott hat so viel geheilt in dem Evangelium. Warum soll er mich jetzt nicht heilen? Und ich sehe mich auch schon, wie ich tanze und jubel und laufe und wie du dann auf der Straße spazieren gehst, einkaufen gehst und ja, sehen. Du sollst deine Lust sehen. Und das, was du siehst, das kriegst du. Das fängst an zu denken, das wird reell, das wird umgesetzt. Wie kommt die Fülle? Ich muss die Sachen sehen. Du musst sehen, wenn deine Familie nicht gerettet ist, wie die alle im Himmel jubilieren und mit Palmen wedeln und Kronen tragen und mit Christus regieren. Sogar dein Sohn oder deine Tochter, eine Prinzessin am Thron Gottes, wie sie dort sitzt, viel weiter wie du. Und das ist okay, dass deine Kinder, dass deine Nachkommen viel weiter sind wie du. Du freust dich mit. Wenn es denen gut geht, geht es dir auch gut. Also wir sollten jetzt schon sehen, dass unsere Familien gerettet sind. Dass du zusammen mit deinem Mann, der schon drüben ist, oder mit deiner Frau, die schon drüben ist, Kaffee trinkt im Himmel. Schon sich sehen, die Lust, wir sollen Lust haben, nicht nur auf Jesus. Weißt du, Jesus wird so heilig sein und so herrlich sein. Und alle wollen zum Herrn Jesus, alle wollen den Saum seines Kleides dort berühren. Da kommst du nicht durch. Aber wir sollen jetzt schon Lust zum Leben haben. Du sollst sehen, Lust zum Leben. Lust, wie habe ich hier gelesen? Der wird sein, Jesaja 53:11, der wird seine Lust sehen und die Fülle haben. Solange du nicht die Lust siehst, wirst du keine Fülle haben. Erst das, was du siehst, willst du haben. Ich will das haben. Ich will. Und wenn du keine Lust hast, wenn du keine Lust auf eine Frau hast, wenn du keine Lust auf einen Mann hast, wenn du keine Lust auf die Familie hast, wenn du keine Lust auf Arbeit hast, wirst du auch keine Arbeit sehen. Du musst Lust haben. Wenn du keine Lust auf die Gemeinde hast, wirst du auch nie hierher kommen. Wenn du keine Lust hast, Gott zu dienen, wirst du auch nie was tun. Also wir müssen zuerst mal die Lust sehen. Ach, guck, was die können, das kann ich auch. Was Gott denen gibt. Weißt du, wir sollten, und deshalb zeigt uns der Herr Heilung. Wenn du keine Lust auf Gesundheit hast und sagst, okay, wenn ich geheilt werde, muss ich die Rente zurückgeben. Oder darf ich nicht mal auf Fahrkarte vom Staat fahren oder das billige, vergünstigste Fahrkarte fahren oder sonst was. Oder weil kriege ich kein Wohngeld mehr oder muss umziehen. Weißt du, es gibt so viele Argumente, wenn Gott mich heilt. Lust auf Gesundheit, Lust auf Arbeit, Lust. Auch wenn du noch nicht hast. Und da heißt es aber, sie werden die Fülle haben. Weiter, Jeremia 31:14. Mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben. Mein Volk soll Fülle haben. Und die Bibel gebietet, die Bibel zeigt, mein Volk soll, mein Volk wird, mein Volk hat, mein Volk ist. Mein Volk soll Gaben die Fülle haben. Also du sollst nichts unmöglich haben. Wenn du siehst, Lust hast, weißt du, ich möchte Musik machen. Fang an, nimm Flöte. So wie jeder Vogel zwitschern kann, so kann jeder Mensch singen, wenn er will, und musizieren. Fang an. Und in der Bibel heißt es, und wir sollen dem Herrn, da gibt es Psalmen, ganz komische Psalmen, du sollst dem Herrn auf 10 Saiten spielen. 5 Saiten, 5 Saiten. Das kann jeder. Da musst du kein Künstler sein, du musst nur ein bisschen Rhythmus haben, ein bisschen Takt im Blut haben, und dann kommt es schon. Und auf den anderen ein bisschen aufpassen. Singt und spielt dem Herrn auf 10 Saiten. Der alte Kirche, weißt du, Orgel oder Klavier oder Keyboard, das haben sie gar nicht gehabt früher. Und es gibt manche jüdische Synagogen heute noch, die ohne Musikinstrumente Gott loben und preisen. Mit der Stimme. Und Gott hat dir eine Stimme gegeben. Fang an. Deine Stimme ist nicht trainiert. Und weil du nicht trainierst, deshalb kannst du auch die Gaben gar nicht entwickeln. Also Gaben der Fülle. Also was du willst. Fang an, drüber nachzudenken, wozu hätte ich Lust? Was würde ich gerne tun in meinem Leben? Rosemarie, was würdest du noch machen? Amen, Amen, Amen. Da bleibst du jung. Wenn man mit Kindern sich abgibt, mit jungen Leuten sich abgibt, du solltest immer nicht nach ins Altersheim gucken, wie alt die Leute sind. Mit den Alten, die Alten sollen auch gesegnet sein, aber du sollst mit den jungen Leuten haben. Die älteste Person, die ich in meinem Leben beerdigt, das war Gnade. Das war eine Frau mit 104 Jahren. Schönes Alter. Gesegnetes Alter. Mit 94 oder 95 ist sie noch mit der Jugend von der Gemeinde, mit den jungen Kerls nach Holland gefahren. Ja? Und in der Jugendherberge übernachtet. Und die hat sich mit Themen, die Heilbronner Stimme, als sie dann starb, hat die Heilbronner Stimme geschrieben, diese Frau war so aktuell, sie hat sich nur mit Jugendthemen beschäftigt. Und in der Zeitung Leserbriefe geschrieben, bis im hohen Alter, wird über 100 Jahre noch immer Leserbriefe geschrieben, die war immer aktiv, weil sie sich mit der Jugend beschäftigt hat. Mit Jugendthemen, mit brandaktuellen Themen. Die Grünen, die Alternativen, damals die 68er-Generation, mit dem ganzen Quatsch hat er sich beschäftigt. Und hat einfach gesagt, da gebe ich meinen Senf, ich habe Erfahrung und ich gebe meine Erfahrung weiter. Beschäftige dich mit aktuellen Themen. Weißt du, es kommen Leute, die sagen, nur, ich möchte es nur noch in den Himmel, beim Herrn Jesus. Schön, gut, wunderbar. Aber, weißt du, du bist noch hier auf dieser Welt. Ich habe eine Schwester gehabt, weißt du, der Sohn hat sich so bemüht um die Mutter, aber die Mutter, der hat den Fernseher ihr gekauft, Ach, weißt du, alles weltlich. Was heute alles im Fernseher läuft, weltlich. Zeitung, der hat am Anfang noch meine Zeitung gelesen im Haus, aber dann, ach, alles weltlich. Weißt, ich möchte nichts mehr, ich möchte heimgehen. Aber der hat noch viele Jahre gelebt und ist nicht heimgegangen. Aber dann ist er verkalkt. Und von dem Moment, wo sie nicht mehr am Leben teilgenommen hat, fing die Verkalkung an. Am Schluss wusste sie nicht einmal mehr, wie sie heißt. Und ihren Schwiegersohn hat sie verdächtigt und geschlagen und hinter dem her und so weiter. Also das war Katastrophe. Also aber angefangen hat alles und man konnte beobachten, wie das rapide abgebaut hat. Das ist nichts mehr für mich, das ist nichts mehr für mich, das ist nichts mehr für mich. Weißt du, wenn wir leben wollen, wir müssen all das nehmen, was Gott uns zum Leben gibt. Halleluja. Und uns am Leben beteiligen, ist ganz arg wichtig, zu fragen, wie geht's dir? Du musst ein Kind auf der Straße fragen, Kind, wie geht's dir in der Schule? Was machst du, was lernt ihr heute? Wie rechnet ihr, weißt du, dieses Teilen. Ich habe meinen Kindern vorgerechnet, total anders gerechnet. Bei mir ging es dann so runter, so, verstehst, geteilt. Die rechnen das ganz anders heute. Aber hier dieses Mengenlehre. Da war eine Zeit lang, wo die dann Mengenlehre gehabt haben. Da steht sogar der Mengenurstand irgendwo auf dem Kudamm. So, dann standen wir da und haben gerätselt, wie funktioniert die jetzt, diese Mengenlehre. Wir sollten uns in die Zeit hineinschicken, um jung und fit zu bleiben. Vom Leben wird man erfüllt, wenn man am Leben teilnimmt. Auch natürlich. Und Gott hat uns in der Natur zuerst hineingestellt und dann erst im geistlichen Leben als nächstes. Das gehört auch dazu. Wenn du nicht mehr die Bibel liest, wenn du nicht mehr Predigten hörst, wenn du nicht mehr mit Menschen kommunizierst, nur noch in deiner Mansarde sitzt, in der Stube sitzt und dann nicht einmal zum Fenster rausguckst. Verstehst du, wenn du nicht einmal am Leben teilnimmst, wirst du versauern. Gott will, dass wir ausbrechen und dass wir unser Leben gestalten. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus hat am Schicksal der Menschen teilgenommen. Okay, geh weiter. Joel Kapitel 2, Vers 19. Sie sollen Getreide, Most, Öl und so weiter, die Fülle haben. Und Gott will, dass sie die Fülle haben. Und er sagt, ich will sie schicken, zu euch kommen lassen. Und das hängt auch mit dem Zehnten zusammen. Malachi 3, Vers 10. Er will Segen der Fülle herabschütten. Und das hängt mit dem Zehnten zusammen. Die Fülle herabschütten. Wenn du nichts gibst, kriegst du auch nichts. So, wenn du nichts tust, kommt nichts. Wenn du nichts gibst, kommt nichts. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gebende sind. Und je mehr wir geben von uns, von der Zeit, von der Kraft und so weiter. Wenn du nur 10% deines Lebens anderen Leuten mitteilen würdest, 10%, aus dir raus, auf jemanden zugehen, jemanden unterstützen, jemanden ermutigen, jemanden trösten, jemanden an die Hand nehmen, jemand was Gutes sagen, 10%. Du wirst sehen, wie die Fenster des Himmels aufgehen. Gott selbst ist die Erfüllung dieser Dinge, aber wir müssen die Hand ausstrecken. Wir müssen etwas unternehmen. Gott selbst ist die Vollendung seiner Pläne. Er erfüllt seine Verheißung und so weiter. Das ist ganz klar, das kommt alles von Gott. Aber Gott gebraucht dich und mich als sein Instrument. Weißt, ein Instrument nützt nichts, wenn es dasteht. Es muss gespielt werden. Und es braucht einen Künstler, der das spielt. Was nützt uns Keyboard, was nützt uns Schlagzeug, was nützt uns Gitarre, was nützt uns Geige, was nützen uns alle Instrumente, was nützt du Gott, wenn Gott nicht auf deinem Leben spielt? Wenn die Saiten nicht gestimmt sind. Zuerst mal müssen die Saiten gestimmt werden, aber dann muss der Meister das in die Hand nehmen. Und dann muss der Meister das Leben gestalten. Wie werde ich von Gott erfüllt? Das Klavier ist nur Holz, nur Metall und nur Krusch, auf Deutsch gesagt. Das ist Klavier. Egal was es ist, ist wertlos. Der Wert wird steigen, wenn der Künstler sich hinsetzt und anfängt zu spielen. Dein Leben wird wertvoll, von Gott erfüllt. Und ich kann jetzt hergehen, das ist unser Klavier zwar, aber Flügel, ich kann Axt nehmen und zusammenschlagen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich kann alles Kleinholz machen, gibt es gutes Brennholz. Oder ich kann mich hinsetzen, oder jemand anders, ich kann nicht so gut, aber jemand anders, der besser kann und spielen kann, kann klimpern, ein paar Töne rausholen. Und schon haben wir Musik und schon haben wir Melodie und schon wird die Gemeinde mit hineingenommen in den Lobpreis Gottes oder wird erbaut oder ergötzt oder hat ihre Lust und applaudieren die Leute und sagen, wunderbar hat er gemacht. Und dann fragt man sich, was hat der aus diesem Instrument hier rausgeholt? Die Frage ist, was holt Gott aus deinem Leben raus? Das ist Erfüllung. Was kann Gott rausholen aus dieser Fülle? Wenn wir nichts geben, wenn wir sture Böcke sind, nein, nein, wundere dich nicht, wenn es aus dir nichts rauskommt. Gott will uns zum Leben erwecken, zum vollen Leben. Wir müssen lernen, aus der Hand Gottes alles zu empfangen und dann in der Hand Gottes geschmeidig werden. So, in der Hand Gottes passen, griffig sein in der Hand Gottes, so dass, weißt du, es gibt manchmal Sachen, die nicht griffig sind, aber Instrumente, griffig sein, bedienbar, leicht bedienbar in der Hand Gottes. Wenn Gott uns was gibt, und bevor er uns was gibt, müssen wir es zuerst mal weitergegeben haben. Erst wenn wir nichts mehr haben, wenn wir Rücken frei haben, wenn wir das Optimale gegeben haben, das ist das Einstimmen. Wie erfüllt Gott mich mit seiner Kraft und Herrlichkeit und Fülle und alles ist. Wenn ich zuerst mich entleere, das ist zuerst mal, wie Gott anfängt zu geben. Gott gibt uns nicht, bevor wir nicht empty, leer sind. Ganz leer, nichts mehr drin. Erst dann beginnt das. Erst dann beginnt er was zu füllen. Gott mischt die Sachen nicht. Mein Zeug und was und dann das andere. Zuerst reinigt er das Gefäß und putzt es sauber aus, bevor er es füllt. Vieles hat Gott nicht gegeben. Und das muss raus, was Gott nicht gegeben, was nicht von Gott ist, was nicht von ihm selber kommt. Also die Fülle, die muss also von Anfang an vom Herrn kommen. Wie arbeitet die Fülle Gottes in unserem Leben? Wie kommt sie hinein? Zuerst einmal, Gott will eine Ordnung, ein System in unserem Leben bringen. Ordnung. Das sind die, hier am Klavier, wenn ich mich hier ein Klavier hinstelle, da fängt es irgendwo an mit C, D, E, F, G, A, H, das ist dazu gemacht. So, da fängt es mit Noten, das ist ein System, das ist eine Ordnung. Da ist jeder Ton geordnet, da sind auch die Halbtöne erhöht oder erniedrigt. Das ist alles geordnet. Gott kann auf unserem Leben erst spielen, uns erfüllen mit dem wunderbaren Klang von Bach und Beethoven und all diesen großen Künstlern erfüllen, wenn wir geordnet sind. A zu A, B zu B, C zu C, D zu E, E zu E, F zu F und so weiter. Alles schön nebeneinander und immer steigernd. Es fängt irgendwo ganz tief unten im Keller an. Mit einem ganz dumpfen Ton und dann ganz hoch. Und dann, weißt du, bevor du Gott lobst im höheren Chor, es fängt ganz tief unten im Keller. Das muss ich doch noch zeigen euch. Ihr glaubt mir nicht. Ja, wartet. So, versteht ihr? Hier ganz tief. So fängt's an. Ganz tief unten, ganz dumpf. Muss auch, glaube ich, gestimmt werden sowieso. Nicht? Okay, und dann, wenn es nachher so weit gekommen ist, dann kommen diese Höhentöne. Weißt du, wir wollen die hohen Töne rausholen, aber die hohen Töne kannst du nur rausholen über die Tiefe. Auch geistlich. Wir möchten immer so auf der Halleluja-Höhe oben uns bewegen, aber wir müssen in die Tiefe runter. Zuerst mal ganz tief unten im Keller. Ich habe gesagt, ganz tief unten ansetzen, wo Jesus war. Und ganz tief unten ansetzen und dann erst gestimmt. Und ein Grund, wenn man das Klavier stimmt jetzt, der Musiker oder egal welches Instrument, wenn man stimmt, bei uns, was man so hier spielt, Land auf, Land ab, muss ein Grundton her. Und ein Grundton ist A. Das ist der Grundton. Und es wird alles nach diesem Grundton gestimmt. Geschwister, und unser Leben, damit es erfüllt wird von Harmonie, erfüllt wird von Musik, erfüllt wird vom Leben, wir müssen mit dem Grundton A, und das ist Jesus Christus, gestimmt sein. Wenn das der Fall ist, dann von diesem einem Grundton geht nachher die ganze Stimmung aus. Gestimmt. So kommt die Fülle Gottes in unserem Leben. Da war irgendwo ein altes Harmonium in einer Kirche, stand in Leipzig irgendwo, muss es gewesen sein, stand ein altes so Tretharmonium, mit so, wo man noch die Knöpfe rauszieht und so. Und ein Manuell, so wirklich primitiv. Und da geht ein Künstler vorbei. Nein, zuerst mal, da fragte, darf ich dieses Instrument spielen? Ach, sagte, wissen Sie, das ist so alt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch funktioniert. So ähnlich wie es in der Kirche da bei der Hochzeit. Weiß nicht, ob das so funktioniert, ob dieses Instrument noch brauchbar und nützlich ist und so weiter. Dann setzt er sich hin und fängt an zu spielen. Leute gehen vorbei, hören die Musik auf diesem alten Tretharmonium, spielt. Und dann sagt er, das ist wie Bach. Also es klingt wie Bach hier, die Musik, also wie Bachmusik. Und die gucken, wer spielt, wer ist dieser Organist? Und die gehen dann die Treppen hoch und die sehen, das ist der Bach selber. Also, der diese Musik spielt, ohne Noten. Der Meister. Der Meister kann aus dem einfachsten, primitivsten, kaputten Instrument noch was rausholen. Es gab einen Geiger, Teufelsgeiger nannte man ihn sogar, weil er seine Seele angeblich dem Teufel verkauft hat. Und er hat immer Spaß gehabt. Also irgendwo hat er Musik gemacht in irgendeiner Kneipe. Da hat so ein Geschäftsmann gesagt, hier hast du 5 Gulden, hör auf mit diesem Gequietsche. Und er wollte Geld verdienen, dieser gute Mann. Und hör auf mit dem Gequietsche. Und dann hat er gesagt, das gibt's nicht. Ich lasse mir nicht bieten, dass meine Musik gequietsche ist. Und hat er geübt. Und schließlich ist er ein großer Meister geworden und hat immer Spaß gehabt beim Konzert, immer eine Seite nach der anderen, Geigenkonzert, eine Seite nach der anderen zu reißen. Am Schluss hat er nur noch auf der einen Seite gespielt. Das war ein Künstler, der noch auf einer einen Seite spielen kann. Und wenn du mit Gott im Bunde bist, kann Gott sogar auf einer einzigen Seite deines Lebens noch eine ganz tolle Musik rausholen. Erfüllt. Erfüllt wird man nicht, was man ist, sondern wer in uns ist. Oder wer uns in der Hand hat. Wer unser Leben spielt. Wer unser Leben gestaltet. Das ist, was unser Leben reich und gesegnet macht. Gut. In wessen Dienst stehen wir? In wessen Dienst stehen wir? Wer benutzt uns? Wer glaubt uns? Wer vertraut uns? Wer benutzt uns? Der alte Bach? Es ist so wichtig, dass wir zuerst anfangen. Ohne uns macht Gott nichts. Das ist also die Wahrheit, die ich dir sagen möchte. In der Bibel heißt es einmal, steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Ich habe mir an den Kopf gelangt, habe gesagt, das ist doch nicht möglich. Herr, du hast hier die Reihenfolge verwechselt. Zuerst einmal, der Herr wird dich erleuchten, dann steh auf von den Toten. Es würde nach unserer Art klingen, also in unserer Mentalität, in unser Wesen. Aber hier sagt Gott, steh auf von den Toten. Und ich habe im Original nachgeguckt, tatsächlich so steht's. Steh auf von den Toten und dann, erst wenn du von den Toten auferstanden bist, wird Christus dich erleuchten. Solange du dich im Grab dich nicht bewegst, nicht einmal mit den großen Zehen, solange du dich nicht bewegst, wird sich nichts bewegen. Wird Gott sich nicht bewegen. Steh auf von den Toten und dann wird Christus dich erleuchten. Es ist so wichtig, dass ich bei mir anfange. Jesus hat immer gesagt, steh auf, nimm dein Bett und gehe nach Hause. Morgen mache ich an diesem Stück noch ein bisschen weiter. Ich muss aufstehen, ich muss meinen Teil tun. Ich muss etwas auslösen in der unsichtbaren Welt. Steh auf von den Toten, dann wird Christus dich erleuchten. Gott öffnet die Türen, wenn ich bereit bin, durchzugehen. Wenn ich die Tür aufmache, wird der Herr noch die Tür weiter aufmachen, dass ich so richtig durchgehen kann. So, ich muss den Anfang machen. Gott gibt, aber wir müssen es abholen. Da sind wir zu fragen. Wir möchten, dass sogar der Herr uns nach Hause bringt und zu Hause aufstellt alles noch und uns noch zu Hause Kaffee serviert. Und uns bedient von allen Seiten. Das ist, wie wir uns vorstellen, christlicher Glaube. Der Herr macht alles. Nein, der Herr, wir bestellen bei ihm, er gibt es. Wir müssen aber abholen, nach Hause bringen. Diene. Das sind ein paar Gedanken, die Gott mir gegeben hat. Diene und es wird dir gedient werden. Dir wird nicht gedient, dir wird nicht geholfen, es sei denn, du fängst es an. Es sei denn, du stehst von den Toten auf. Erst dann kommt Leben in dir. Erst dann, wenn du anfängst, etwas zu tun. Wenn du was haben willst, musst du zuerst mal was geben, was unternehmen. Bei Gott bekommt man was, wenn man was gibt. Und wenn man viel gibt, kriegt man alles. Das hängt also in dem Maße, wie wir Gott uns hingeben, in dem Maße kommt es zu uns. Viele sind falsch gelehrt worden und sie denken, ich muss zuerst geheilt werden, dann kann ich Gott dienen. Ich muss zuerst befreit werden. Ich muss zuerst, was weiß ich, was ganz Großes erleben, geschüttelt werden und so weiter. Die Apostel haben schon Gott gedient vor Pfingsten. Und Jesus sandte sie in die verschiedenen Plätze und sagte, bereitet mir den Weg, ich will kommen. Und dann kamen sie nach Hause und sagten, Meister, wir sind verblüfft. Sogar die Dämonen sind uns untertan. Wir kennen ja diese Geschichte. Viele denken, ich muss zuerst mal stark genug sein. Fang an, Gott in deiner Schwachheit, in deiner Armut, in deinem Mangel, in deiner Traurigkeit, in deiner Trostlosigkeit, in deiner Aussichtslosigkeit zu dienen und sag, trotzdem, ich arbeite für Gott. Trotzdem. Fang an. Erst durch den Dienst werden wir erlöst. Steh auf von den Toten und dann wird Christus dich erleuchten. Dann kommt noch mehr dazu. Durch den Dienst wirst du geheilt. Ich wundere mich manchmal, warum manche Menschen nicht geheilt werden. Die tun nichts für ihre Gesundheit. Wenn ich gesund werden will, werde ich auf alle 4 krabbeln. Als dieser Stich da war, habe ich gesagt, ich faste. Und ich faste immer noch, weil ich so viel Spaß am Fasten habe. Und der Schorf ist abgefallen und ich lebe immer noch. Freies Gott. Also ich nehme das nicht hin. Wir dürfen die Angebote des Teufels, die Krankheit, das Negative, Pessimismus nicht akzeptieren. Ich bin krank, ich kann Gott nicht dienen. Weißt du, ich habe Hexenschuss. Vergiss doch den Hexenschuss, schieß zurück. Satan schlägt mich mit Fäusten, schlag zurück. Lass dir nichts gefallen. Wir lassen uns viel zu viel bieten. Und zwar, wir glauben, das ist immer der Teufel. Es ist unsere Faulheit. Peter hat gesagt hier, oft ist unsere Faulheit. Unsere Faulheit, unsere Nachlässigkeit, unsere Feigheit. Und was es auch noch so immer ist, steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Oder wir werden durch den Dienst geheiligt. Fang an für Gott was zu tun und plötzlich wirst du heiliger und heiliger. Das plötzlich heißt es für dich, so lebt ein Christ nicht. Und du wirst Zeuge Jesus sein. Ich weiß noch, wir haben in Bayern, mein Vater insbesondere, in Bayern ein Bier gehört zum Mittagessen, zur Brotzeit, zu was weiß ich, und nachher am Stammtisch auch noch dazu. So, und mein Vater hat Gäste eingeladen, wollte Zeugnis geben und natürlich machst Krug auf dem Tisch. Und plötzlich sprach der Heilige Geist und sagt, weißt du, wir missionieren wie im Wirtshaus. Und dergleichen. Und plötzlich hat der Heilige Geist, während wir missioniert haben, während wir Zeugnis gegeben haben, gesagt, nein, das ziemt sich nicht. Nichts gegen Bier trinken oder sonst was. Das ziemt sich nicht. Weißt du, während du für Gott arbeitest, werdest du geheiligt mehr und mehr. Oder für mich, ich habe da so ein Transparent hinten am Auto gehabt, gerade du brauchst Jesus, verstehst du, und dann falsch überholt. Du lebst anständig, du fährst anständig, wenn du so einen frommen Spruch da hinten hast. Dann mäßigst du dich mit dem frommen Spruch. Aber Fisch weiß, es könnte Anglerverein sein. Aber gerade du brauchst Jesus. Mein lieber Mann, wenn du das hinter deinem Auto hast, dann hast du den Himmel im Rücken. Dann hast du die Herrlichkeit Gottes im Rücken. Dann musst du brav sein. Ich werde es nie vergessen und ich habe es seitdem weggetan, weil ich Probleme bekommen habe. Ich habe jemanden falsch überholt. Dann kommt ein Porsche oder so ein schneller Wagen und überholt mich und sagt, Sie da, Sie brauchen Jesus. Ich war bedient. Ich habe mich so geschämt. So benimmt sich ein Christ. Während du für Gott, das ist für mich Heiligung gewesen. Ein Stück Heiligung, mein lieber Mann. Da bin ich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. So benimmt sich Kind Gottes. Falsch überholen, zu schnell überholen, Vorfahrt. Der Mann habe ich wahrscheinlich Vorfahrt geschnitten. Das war es wahrscheinlich der Grund. So, ich will nicht meine Sünden jetzt euch beichten, aber trotzdem. Tu was für Gott. Tu was für Gott und du wirst erstaunt sein, was mit dir passiert. Wer nicht dient, wird nicht geheilt. Wer nur auf sich selbst konzentriert, wird nicht geheilt. Wer nur auf sich selbst schaut, kommt nicht vorwärts. Nur auf sich selber. Nur so diesen Ego-Trip. Gott wendete das Schicksal von Hiob, als er anfing, für seine Freunde zu beten. Ich mache euch noch was. Ich hole euch die Gebete, die hier in dem Kasten waren. Guck mal, wie viele Gebete sich zusammengesammelt haben. Schön. In diesem Kasten, was er ansalzt. Weißt du, und das wollen wir immer beten und wir wollen so lange wie möglich ist diese Gebete daraus, weil es so voll ist, weil es Nachschub brauchst. Aber ich möchte es in deine Hände legen jetzt. Und ich lasse, während ich predige, kannst du das in deine Hände nehmen und kannst sagen, lieber Gott, diese Lasten, die hier drin sind, das sind Gebetslasten. Weißt du, das ist Papier. Aber es sind Anliegen, Bedürfnisse. Egal, wer das geschrieben hat, vielleicht hast du auch selber was aufgeschrieben. Aber ich darf das in deine Hände legen. Wir wollen für unsere Freunde beten, für unsere Feinde beten, für unsere Kumpels beten, für unseren Nachbarn beten, egal wer es hier ist. Herr, du weißt es. So, ich lege es in deine Hände und du betest weiter und dann gibst, nachdem du gebetet hast und vor dem Herrn bewegt hast und so weiter, gibst du dem Nachbar wieder weiter und bis hinten wird durchgebetet. Das wollen wir das immer wieder machen zwischendurch. So, wir wollen füreinander beten. Wenn du anfängst, für andere zu beten, wird dir geholfen. Dir wird nicht geholfen, wenn du für dich betest. Herr, segne meine Familie, segne mein Haus, segne meine Kinder, segne mein Geschäft, segne das, segne meine Gemeinde. Nein, fang an, für andere zu beten. Damit bei den anderen greift Gott erst ein, wenn du für die anderen betest, greift Gott erst ein. Wir sollten also Schluss machen mit Selbstsucht und Ego-Trip und so weiter. Wir sollten auch beim Beten von uns weg auf andere zugehen, für andere beten. Fang an, für jemanden zu beten, der noch schlimmer dran ist, der noch dreckiger dran ist als du und noch mehr Probleme hat als du. Fang an, für die Leute zu beten und segne diese Leute und wünsche ihnen Gutes und sag Gottes Segen, ruf sie an, diene ihnen, etc. Bleib sitzen, Schwester, das ist schon lieb, aber du kannst auch im Sitzen beten. Gott hört auch im Sitzen, wenn wir beten. Sogar wenn wir es im Liegen beten, sonst sehe ich die anderen nicht, du verdeckst die anderen in aller Liebe. Gott segne dich. Aber wir bewegen es vor dem Herrn. Weißt du, wir müssen, auch das gehört dazu, weißt du, wie werde ich von Gott erfüllt? Wenn wir uns Gott hingeben und ganz kindlich sind, ganz einfach sind, gar nicht kompliziert. Wir müssen aufhören, religiös zu werden. Wir können Gott nicht begegnen, wenn wir religiös sind. Lass uns ganz frei sein. Ganz frei. wie die Kinder hier, und anfangen zu dienen. Wir müssen also aufhören, uns auf uns selbst zu konzentrieren. Herr, ich brauche Geld, oder ich brauche Gesundheit, oder ich brauche Freude, oder ich brauche Frieden. Nein, sag's den anderen, das, was sie brauchen. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 10, wir sind arm und machen doch viele reich. Wir sind schwach und machen doch viele stark. Und ich könnte jetzt weitergehen und weiter meditieren. Wir sind klein, aber wir machen viele groß. Wir ermutigen die Menschen, wir investieren in Menschen und so weiter. Wir sind gebrechlich, aber wir richten viele auf. Ich muss nur dienen und dann die Resultate Gott überlassen. Er macht das, aber ich muss meinen Teil tun. Und während ich für andere arbeite, arbeitet Gott an mir. Dient Gott mir. Glaube sieht nichts. Und das ist jetzt Glaube. Jetzt lass mich ganz kurz sehen, wie wir von Gott erfüllt werden. Weißt du, wir müssen Gott dienen, ob wir Resultate im Augenblick sehen oder nicht sehen. Du hast jetzt für den Sack gebetet hier, für die Tüte. Verstehst du? Für die Gebetsanliegen, für die Probleme gebetet. Du siehst vielleicht jetzt im Augenblick nichts. Aber ich sag dir eines, in der Ewigkeit. Was ist in der Ewigkeit? Wir sehen immer nur das Begrenzte, das Zeitliche. Wie werde ich mit Gott erfüllt? Es geht nicht um die Augenblickssache, es geht um die Ewigkeit. Was ist in der Ewigkeit? Glaube, das ist, was ich jetzt gelernt habe, was mir ganz groß geworden ist. Glaube sieht nichts. Glaube kennt nichts. Glaube ist Blindheit. Hört mir zu. Ich habe gesagt, man erkennt Gott. Man erkennt das Positive im Gegensatz. Glaube ist, ich sehe nichts, weiß nichts, kann nichts, hab nichts. Das ist Glaube. Und wenn du so weit gekommen bist, Herr, ich habe nichts, dann kann Gott anfangen, was zu tun, wenn wir nichts mehr haben. Dann fangen wir an, mit Gott zu rechnen. Dann fangen wir an, mit Gott zu rechnen. Ein jüdischer Rabbi hat einmal gesagt, weil ein Rabbi ist ja Jude sowieso, Gott ist nicht nett, Gott ist kein Onkel, Gott ist Erdbeben. Wie werde ich von Gott erfüllt? Gott ist Erdbeben. Weißt du, wenn du Gott begegnest, schüttelt er dich zuerst einmal durch. Weißt du warum? Er gibt ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Gott schüttelt uns mal so richtig durch. Wann bist du zum letzten Mal vom lieben Gott durchgeschüttelt worden? Wann hat Gott dir den Boden unter die Füße weggezogen? Hilfe! Nicht, obwohl du hier gelegen bist vielleicht. Nein, wann hast du den Boden geistlich unter die Füße verloren und sagst, Gott, jetzt bin ich am Ende. Aus, vorbei. Dann erst beginnen sich deine Probleme zu lösen, auf göttliche Art und Weise. Zuerst müssen wir arm werden, klein werden, damit wir etwas in die Hände bekommen. Zuerst müssen unsere Hände leer werden, damit sie gefüllt werden von der Herrlichkeit Gottes, von der Fülle Gottes. In Matthäus Kapitel 5 heißt es, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Vorhin sagte ich, so wie du zu anderen bist, so ist Gott zu dir. Auch Vergebung. Ich brauche nicht um Vergebung zu bitten, Gott vergib mir meine Sünden. Wenn ich nicht vergebe den anderen, meine Sündenvergebung greift erst, wenn ich den anderen vergebe. In dem Moment, wo ich sage dir, ich vergebe dir, ich will alles vergessen, Herr, hilf mir, dass ich das nicht mehr nachtragen muss. Herr, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Wenn ich das gesagt habe, dann habe ich erst Vergebung der Sünden. Nicht, wenn ich nach vorne komme und sage, Jesus, vergib mir meine Sünden. Die sind noch nicht vergeben. Erst, wenn ich vergebe. Deshalb, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn wir die Konflikte anderer lösen, wenn du die Konflikte anderer löst, löst Gott deine Konflikte. Oder wenn du hilfst, anderen ihre Konflikte zu lösen. Wenn du anderen Leuten beistehst, in der Sterbestunde zum Beispiel, hast nichts davon. Kein Dankeschön mehr und nichts mehr. Aber wenn du jemandem beistehst in der Sterbestunde, du hast ewigen Gewinn. Dann steht Gott dir bei. Wenn du andere ermutigst, und wann hast du zum letzten Mal jemand ermutigt? Es kostet kein Geld. Weißt, Gott will nicht, dass du rohes Geld ausgibst für irgendeine religiöse Sache. Gott will, dass du praktisch bist. Und was tust? Weißt du, es ist leicht, auf der Straße zu predigen. Du brauchst Jesus. Oder genauso so hinten so ein Transparent rauszuhängen. Gerade du brauchst Jesus. Aber anständig fahren. Anständig leben. Sich anständig benehmen. Wir werden gesegnet. Von Gott getröstet. Wenn wir andere trösten. Such dir Menschen, die weinen. Geh auf den Friedhof. Vielleicht, da findest du manchmal so eine Oma oder Opa oder vielleicht irgendjemand, wo gerade Blumen gießt und wo gerade vielleicht jemand verloren hat. Tröste die Trauernden. Jetzt zu Weihnachten. Ich denke, Weihnachten ist eine gute Zeit. Weihnachten ist eine Zeit, wo wir die Möglichkeit nutzen können, Kontakte aufzubauen, die schon längst verloren sind. Jemand eine Karte zu schicken, die sonst keine Karte kriegen. Oder jemand anzurufen, jemand zu besuchen. Das wäre Mission. Tröste die Trauernden. Begleite jemand und du wirst begleitet werden. Segne andere. Weißt du, segnen, wir denken immer, das muss in der Kirche mit Ölsalbung geschehen und Hand auflegen. Nein, wünsche jemand was Gutes, sag guten Tag, das ist schon Segen. Oder grüß Gott, Gott grüße dich, schon Segen. Oder der Herr sei mit dir. Oder der Herr bewahre dir, oder der Herr gebe dir Glück, oder der Herr helfe dir bei der Prüfung. Sag was Gutes von Gott aus. Aber es ist so wichtig, Fluch und Segen funktionieren nur, wenn sie ausgesprochen sind. Also mich kann niemand verfluchen, die können dann noch so drohen, da zu Hause in der Wohnstube, pff, vergiss es. Aber wenn die dann zu mir kommen und sagen, hör mal, ich verfluche dich, dann ist es aktuell. Dann kann ich sagen, rutsch mir den Puckel runter. Und genauso, zu Hause können wir sagen, ich segne dich und ich segne die Mario und ich segne die Luise und ich segne den Fritz und ich segne den Karl und ich segne sie alle. Funktioniert nicht. Das ist alles nur Luftgefecht. Im Luftfechten. Du musst hingehen und sagen, ich segne dich. Der Herr stärke dich. Auf die Schulter klopfen. Was glaubst denn du? Weißt du, wenn so Vater oder Mutter einem Kind auf die Schulter klopft und Niederlagen, Versagen, wenn es schlechte Noten nach Hause bringt, das hilft. Das hilft. Und wir haben so oft Menschen in unserer Umgebung, die schlechte Noten geschrieben haben. Versagt haben irgendwo im Leben. Auf die Schulter klopfen und sagen, es wird alles recht, es geht alles vorbei, gib's nicht auf. Ermutige. Und du wirst ermutigt werden. So, wie kriege ich die Fülle Gottes? Also nicht durch vieles Beten, durch Tun. Durch Tun. Becher kalten Wassers weitergeben. Gottes Wort erfüllen, was er sagt. Praktisch werden. Selig ist der Mann, sagt Jesus, der diese meine Worte hört und tut. Oder Haus Gottes bauen. Zehnten das Haus Gottes bringen, dass Brot der Fülle da ist. Oder Einheit im Volk Gottes suchen. Weißt du, ich kann über alles mich streiten. Wenn ich einen Hund schlagen will, werde ich immer einen Knüppel finden. Aber um die Einheit. Weißt du, gar nicht das Menschliche. Drauf achten. Und ich sage euch alles, wenn ich jeden von euch angucke, jeder ist komisch. Ich auch. Jeder ist komisch. Und jetzt heißt es, nehmt euch einander an, wie euch Christus angenommen hat. Die Fülle. Du willst die Fülle haben. Aber weißt du, du kannst die Fülle nicht kriegen, wenn du dein Geld nach Afrika schickst oder nach was weiß ich wohin und die Gemeinde darbt und mangelt und so weiter. Bringt dein Zehnten ganz in mein Kornhaus, sagt der Herr, auf das hier Brot die Fülle ist. Das ist Nummer eins. Aber dann, wenn wir uns zanken und streiten und Zwietracht haben und, also, oh, die haben so komisches Parfüm. Und du setzt dich da ganz weit weg, ich will mit dem nichts zu tun haben. Wenn du mit dem nichts zu tun haben, ich kann dir schriftlich geben, Gott will mit dir auch nichts zu tun haben. Ganz einfach. Aber wenn du auf Menschen zugehst und sagst, hör mal, ich will mit dir was zu tun haben, ich will Handreichung dir geben, ich will dich grüßen, ich will dich lieb haben, dann geht Gott auf dich zu und hat dich lieb und streichelt auch dich und du kriegst Streicheleinheiten von Gott. Aber wenn du jemand meidest, und ich sage euch eines, Leute, passt auf, weißt du, wir können religiös sein, fromm sein, Kerzen anzünden, Weihrauch anzünden, wir können, was weiß ich, den ganzen Hokuspokus machen, das zählt bei Gott nicht, das Herz ist. Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. Und sie brachten alles in die Gemeinde hinein und sie hatten alles gemeinsam. Und da hatte niemand Mangel, da hatte niemand Probleme, da hatte niemand Schwierigkeiten. So kriegt man die Fülle Gottes. Aber in dem Augenblick, wo die sich anfingen zu zanken und zu streiten, ja, der kriegt mehr Suppe im Teller und unsere Witwe kriegt weniger. Und weißt du, mit dem Augenblick, als die sich über die Suppe anfingen zu streiten, essen wir nicht Suppe hier? Morgen. Als die anfingen, sich über das Essen, liest die Apostelgeschichte durch. Zuerst war Zeichen und Wunder, die Gemeinde wuchs, die Gemeinde explodierte, der Segen Gottes war nicht mehr aufzuhalten, die Fülle Gottes, die Herrlichkeit Gottes war da und durch die Apostelhände geschahen Zeichen und Wunder. Und dann streiten sich die Weiber, das war es eigentlich, die griechischen Witwen und die jüdischen Witwen, die haben gesagt, der hat mehr gekriegt und ich habe weniger gekriegt. Guck mal, was die Brüder sind nicht gerecht. Und die haben sich gestritten und die Salbung hörte auf. Und der Segen hörte auf. Und die Zeichen und Wunder hörten auf. Nachdem gibt's keinen Segen mehr. Da kommt, weißt du, was da nachher kommt? Verfolgung. Saul von Tarsus kommt als nächstes. Nachdem sie sich so gezankt haben, nur sie fühlten sich ungerecht zu behandeln. Die Apostel wussten nicht mehr, was sie tun, sondern sie haben 7 Diakone gewählt später. Ja, das löst das Problem nicht mehr. Verfolgung kam als nächstes. Geschwister, wenn wir nicht aufpassen, und dann kommt statt Segen Fluch. Das heißt, dass der Herr die Hand zurückzieht und sagt, nee, mach nicht mit. Also in diesem Zirkus, mit diesem Laden will ich nichts zu tun haben. Es ist so wichtig. Sie waren ein Herz und eine Seele. Lieber weniger, aber Einheit. Im Geist, Einheit im Fleisch und so weiter. Sie hatten alles gemeinsam. Niemand sagte, das gehört mir. Die Fülle Gottes, die muss am ganzen Leben erlebt werden. Und zwar geistig, seelisch und körperlich. Im Johannes Kapitel 17 sagt Jesus über die Einheit des Volkes, auf dass sie alle eins seien. Ich meine jetzt nicht, was der Papst das macht mit Moslems, Orthodoxe, Katholiken und was weiß ich alles, der ganze Saftland, das ist geistlicher, religiöser Eintopf. Ich meine aber geistlich, so wie, guck mal, wie schwierig das ist, schon 3 Leute zusammenzubringen auf einen Nenner. Aber unser gemeinsamer Nenner muss Jesus Christus sein und der Heilige Geist. Und wenn das der Fall ist, dann können wir Einheit praktizieren. Aber sobald einer sein Dickkopf durchzusetzen versucht und sagt, ich meins und unseres und so weiter, kann Gottes Werk nicht wirken. So Einheit bringt die Fülle Gottes dar. Und wo das Volk Gottes eins war, ein Herz und eine Seele, da explodierte die Sache Gottes. Da entwickelte sich die Sache Gottes. Die Bibel spricht von der Gemeinschaft der Heiligen, von der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Also wie kommt die Fülle Gottes zu mir? Also nicht durch Beten, sondern durch Einmütigkeit. Weißt du, wenn der eine in die Richtung zieht und der andere in die Richtung zieht und der andere in der Richtung zieht und der andere in der Richtung zieht, dann gute Nacht fürs Volk Gottes. Und wenn der eine das will und der andere das will und jener dies will, wenn wir uns nicht auf ein Ziel konzentrieren, Einigkeit macht stark. Schon allein Gott wusste von Babel und da beim Turmbau der Gesellschaft, wenn die eins sind, was die sich vornehmen, das werden sie durchführen. Steht beim Turmbau zu Babel, was die sich vornehmen. Und deshalb kam Gott und verwirrte die Sprachen der Menschen, damit sie das nicht durchführen. Und selbst wenn Verwirrung entsteht, der das, der dies und dies jenes und so weiter, dann kann die Herrlichkeit Gottes nicht da sein, die Fülle Gottes nicht da sein. Dann erreichen wir nichts. Wir können noch so viel arbeiten, wir können noch so viel beten, wir können noch so viel uns hingeben, noch so viel evangelisieren, noch so viele gute Sprecher haben. Wenn wir nicht ein Herz und eine Seele werden, das schmeckt mir nicht. Weißt du, und sobald jemand Neues dazukommt, ich sag dir eines, wir beten Herr für Menschen hinzu. Weißt du, was du betest? Überleg einmal. Herr, bring uns Probleme. Jeder Neues, der wo dazukommt, ist ein neues Problem. Und wenn 10 Leute dazukommen, kommen 10 neue Probleme dazu. Und wir sind mit unseren eigenen Problemen vielleicht noch nicht einmal fertig. Also es ist so wichtig, Geschwister, dass wir so schnell wie möglich unsere Probleme dem Herrn abgeben, damit der Herr diese Wasserkrüge mit Wasser füllen kann oder die Knechte mit Wasser füllen können und damit der Herr das Wunder der Verwandlung stattfinden lassen kann und Wasser in Wein verwandelt, damit es rucki-zucki geht. Wir müssen zuerst mal voll werden. Und wenn wir gelehrt und gefüllt sind, dann kann der Herr als nächstes das Wunder der Verwandlung durchführen. Dann kann er auch Menschen hinzutun. Weißt du, die Familie muss reif werden für Erweckung. Wir beten für Erweckung, aber wir müssen auch reif werden für die Erweckung. Wir haben die sich so lieb. So wie Coca-Cola Markenzeichen ist, so war bei der Urgemeinde Liebe das Markenzeichen. Ist Liebe unser Markenzeichen? Wir können mit dem Kopf nicken, wir können sagen, ja, ja, es ist wahr, ich bin einverstanden und so weiter, aber nicht mit dem und nicht mit der und nicht mit denen und schon mit dem auch noch, erst recht noch gar nicht. Tragt, nehmt euch einander an, wie Christus euch angenommen hat. Die Fülle Gottes, die Fülle Gottes. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Ich habe einen lieben Bruder, oder wir waren in einer Gemeinde, wo ich auch Mitglied war, dann steht er vorne, stellt sich hin, schönen Anzug, Weste. Und dann sagt er, Geschwister, ich muss euch heute Morgen die Wahrheit sagen. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Dann ging so ein Raunen durch die Gemeinde. Wie bitte? Haben wir schon richtig gehört? Und er hat gesagt, ja, Geschwister, ihr habt richtig gehört. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Er hat noch ein paar Argumente gesagt und hat sich hingesetzt. Das war sein Zeugnis. Aber das werde ich nie vergessen. Weißt du, der war wenigstens ehrlich. Es gibt so viele, die tun so, als ob. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Und was ist mit denen, die dir nicht sympathisch sind? Ja, habe gesagt, du wolltest die Wahrheit hören. Wenn es nicht willst, gehst nach Hause. Was ist mit denen, die dir nicht liegen? Mein Vater hat eine ganz tolle Idee gehabt. Wenn wir Ferkel gekauft haben vom Markt, weißt du, dann kamen die und ich habe gesagt, Vati, was machst du? Der sagte, ja, das muss man machen, sonst überlebt der Kerl das nicht. Und dann hat er den Ferkel und die anderen, die im Stall waren schon bereits, und den neuen mit Petroleum eingerieben. Und dann in den Stall geworfen, war alles okay. Aber solange er ohne Petroleum war, ohne Salbung war, du, die haben den gekniffen, den Kerl, und gebissen und gemacht und so weiter. Der war ein Fremder, war Außenseiter. Aber dann plötzlich beide oder alle haben gleich geschmeckt und gleich gerochen. So, wir brauchen denselben Geist, den Geist Christi. Wir brauchen alle Petroleum. Hat Gott dich schon mit Petroleum eingerieben? So, das riecht nach der gleichen Farbe. Kommt aus der gleichen Chemiefabrik. Mit Spiritus, mit Geist. Mit Spiritus, okay, dankeschön. Wir sollen zu einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Und zwar zu der Erkenntnis Jesu, sagt uns die Bibel. Zu der Erkenntnis Jesu. Dass du Jesus genauso verstehst wie der liebt auch Jesus, der dient auch Jesus, der mag auch Jesus, der geht auch mit Jesus, so wie ich. Und dann wirst du von Jesus erfüllt. Wenn du den annimmst, den Gott an deine Seite gestellt hat. Du würdest lieber den Bruder aus Kinshasa lieben. Aber nicht die Schwester oder den Bruder, der neben dir wohnt. Du würdest lieber dorthin fahren und ihn besuchen. Aber die um die Ecke auf der anderen Straßenseite, zu der gehst nicht hin. Oder dem. Du machst einen großen Bogen, sobald du den siehst. Lass uns darüber nachdenken. Und zusammen wollt ihr beide, jetzt musst du vorstellen, jetzt kommt der Himmel. Leute, macht euch keine Illusionen. Im Himmel wird so ein Schock sein. Ich weiß, weil ich kenne den Himmel. Und ich weiß, wie es dort aussieht. Da wirst du plötzlich mit Leuten zusammenkommen müssen, die du hier nicht gemocht hast. Und dann wirst du mit denen zusammen Halleluja singen müssen. Glory, glory. Zuerst wirst du brummen, zuerst ganz tief unten im Keller. Aber der Herr sagt, ihr beide, ihr wollt gerettet sein, ihr wollt alle vor meinem Thron treten. Aber zuerst einmal durchs Fegefeuer durch. Ob wir daran glauben oder nicht, ist einmal dahingestellt. Aber auf jeden Fall, du wirst... Geschwister, warum wollen wir das Fegefeuer durchmachen, wo der Herr sagt, da sitzt der und da sitzt der? Nein, wir müssen zusammen werden. Ein Herz und eine Seele, ein Gott und ein Vater und eine Taufe und ein Glaube und ein Wort, ein Gebet. Nicht so vieles drumherum, auf das wir eins werden. Immer wenn wir am Ende sind, da fängt Gott erst an. So, die Fülle. Wie komme ich zu der Fülle? Ganz schnell noch. Gott lehrt uns zuerst, entleert er uns, bevor er uns füllt. Warum unser Leben nicht das ist, was sein sollte, ist, weil wir noch nicht leer genug geworden sind. Weil wir noch nicht leer genug geworden sind. Epheser Kapitel 3, Vers 19, wir sollen erfüllt werden mit allerlei Gottesfülle. Wir sind noch nicht leer. Gott will uns zuerst erfüllen, wenn unser Leben geleert worden ist. Und ich sage euch ein Geheimnis, auch wieder, was einem nicht passt und nicht bekommt. Bevor Gott uns segnet, gebraucht und einsetzt und zu sich in den Himmel nimmt, führt er uns alle in die Wüste. Wo führt er uns hin? Habt es gehört, habt es verstanden. In die Wüste. Wir wundern uns, warum wir immer in die Wüste müssen. Alle Großen, Moses oder Jesus oder David, egal wer es war, die mussten alle in die Wüste. Und dort erlebt man Gott, in der Wüste. Wenn du nachher nur noch Sanddünen siehst, dann bist du richtig für Gott. Nur noch Sanddünen. Und ich habe mich gefragt, mein Gott, warum wird mein Leben immer schwächer? Warum werde ich immer älter? Ich möchte lieber jünger werden, jeden Tag. Aber leider geht's nicht so, die Uhr geht anders. Wir werden immer gebrechlicher, immer ärmer, immer einfacher, immer langsamer. So, warum das alles? Was habe ich falsch gemacht? Stehe ich unter einem Fluch? Nicht einmal. Weißt du, was Gott zeigen will? Lerne mir zu vertrauen. Lerne mir zu vertrauen. Allein auf mich zu bauen. Gott führt uns ins Nichts, ins Leere, entleert uns, unseren Kopf, unser Herz, unser Geldbeutel. Wird alles, wir müssen alles hergeben. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und dann erst schaue ich das Angesicht Gottes. Dann erst. Psalm 23, so wunderbarer Psalm, aber die Leute verstehen diesen Psalm sowieso nicht. Die plappern, erzählen, aber Psalm 23. Im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch. salbt mein Haupt und schenkt mir voll ein. Drei Punkte. Im Angesicht meiner Feinde, Psalm 23, 5, deckt er den Tisch, salbt mein Haupt und dann erst schenkt er mir voll ein, gibt mir die Fülle. Fülle kommt nach der Salbung und über die Salbung. Die Fülle erlebst du in der Gegenwart, das halte ich fest. Die Fülle Gottes erlebst du nicht in der Gemeinde. Die Fülle Gottes erlebst du nicht in seligen Stunden. Die Fülle Gottes erlebst du nicht an Weihnachten unter der Krippe oder in der Krippe. Weißt du, die Fülle erlebst du im Angesicht deiner Feinde, deiner Schwierigkeiten, deiner Probleme, deiner Anfechtung, deiner Nöte, deiner Krankheit. Im Angesicht deiner Feinde decke ich den Tisch. Wenn du die Herrlichkeit Gottes erleben willst, die Fülle Gottes erleben willst, musst du auf die Feinde zugehen und dich bei den Feinden aufhalten. Und da, wo Schwierigkeiten sind, in deinen Schwierigkeiten will Gott dir begegnen. Wenn du keine Feinde hast, wird auch kein Tisch für dich gedeckt. Der Tisch wird nur im Angesicht deiner Feinde gedeckt. Nur im Angesicht deiner Feinde wird dein Haupt gesalbt und voll eingeschenkt. Gott dient dir, jetzt halte ich noch fester, schnall dich an, wenn es dir richtig schlecht geht, dann dient dir Gott. Kannst du da Amen sagen? Sei doch weit. Gott dient dir und mir und uns, wenn wir Schwierigkeiten haben bis hier und sehen wir nicht mehr drüber hinweg. Dann fängt Gott an zu dienen. Wenn es uns richtig schlecht geht, wenn wir von allen Seiten angegriffen werden, wenn niemand mehr von uns etwas haben will und uns nichts mehr gönnt, Gott dient, und ich sage euch eines, in der Gegenwart von deinen Gegnern und Widersachern, vor deinen Problemen, wird dir der Tisch gedeckt. Da fängt er an, dir zu servieren. Im Angesicht deiner Probleme dient Gott dir. Du bist ganz nah beim Gottesdienst oder beim Dienst Gottes, wo Gott sagt, ich schürze mich jetzt und ich will dir helfen. Jetzt bin ich dran. Jetzt kannst du sowieso nichts mehr machen. Jetzt bist du sowieso am Ende. Jetzt komme ich dran. Gott sorgt für Ausgleich, für Ausweg. Dein Glaube wächst in der Wüste. Also wie erlebe ich die Fülle Gottes? Nicht so, wie du gedacht hast. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So erlebe ich Gott nicht. Ich erlebe Gott, wenn es mir richtig dreckig geht. Deshalb, nicht so viel beten. Lieber erlaube, dass es so viel auf dein Leben einstürzt, wie ein Wasserfall. Oder da kommen Probleme. Lass die Probleme kommen und sag, kommt her, ihr Riesen. Kommt her, ihr Bösewichte. Kommt her. Und jetzt wollen wir sehen. Und weißt du, zwischen dir und deinen Feinden ist eine Mauer, eine Barriere, eine Glaswand. Du siehst die Feinde, die kommen ganz nah und du siehst, wie die Nase ans Glas drücken. Aber die kommen nicht durch. Der Herr hat seine Hand hält zwischen Ägypten und Israel. Wenn du Gott erleben willst, die Fülle Gottes erleben willst, dann bete, Herr, schick mir Probleme. Verrückt. Du sagst, ich habe schon genug davon. Vielleicht doch nicht. Vielleicht diese Probleme kannst du dir alle selber machen oder was weiß ich, oder lösen. Aber weißt du, Herr, schick mir. Du kannst nicht geheilt werden, wenn du nicht krank bist. Gesunde können nicht geheilt werden, ist ja verrückt. Gesünder kann nicht mehr noch gesünder werden. So, dir kann nur geholfen werden, wenn wir wirklich unten drunter sind. Den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Da beginnt die göttliche Versorgung, dieses übernatürliche Ergreifen. In der Wüste. David ist in der Wüste stark geworden. Dort hat er mit Löwen und Bären gekämpft. Nachher hat er den Goliath mit Klacks gemacht. So nebenbei. Das war kein Kunststück. Mit Bären zu kämpfen ist mehr und gefährlich. Und mit Bären erst recht. Aber das, dieser Goliath, das hat er mit einem kleinen Kieselstein erledigt. Geschwister, wenn wir in der Wüste gelernt haben, mit Bären und Löwen zu kämpfen, dann sind wir in der Lage. Jesus war in der Wüste. Steine, lass die Steine zu Brot werden. Sogar der Teufel glaubt an Wunder und Zeichen. Lass die Steine zu Brot werden. Du sollst wissen, Gott deckt im Angesicht deiner Feinde den Tisch. Deine Feinde sitzen in der Wüste. Dort warten sie auf dich, lauern auf dich. Das ist der Platz, wo sich die Feinde aufhalten. Und deine Speise für deine Seele, die Fülle, die Erfüllung deines Geistes, seiner Kraft findest du in der Wüste. Was es auch immer heißt. Die Wüste, wo ist die jetzt für mich? Muss ich dann nach Judäa fahren? In die Sahara? Wüste Gobi? Wo ist die Wüste für mich? 5. Mose, Kapitel 5, 2 und 3, da heißt es, Gott führte Israel in die Wüste an einem schwierigen Ort. Wo ist dein schwieriger Ort? ein Ort, wo du kaum durchkommen kannst und sagst, also das ist extrem. Gott führt uns in Extreme. Also auf das habe ich nicht gewartet. Ich habe mit allem gerechnet, aber dass es so kommt, dass es das kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist, wo Gott dich hingeführt hat. Und jetzt sagt er jetzt, mein Kind, jetzt pass auf, jetzt will ich dich durchbringen. Dort in der Wüste geht es ums Überleben. Dort in der Wüste. Und dort in der Wüste triffst du Amalek, der dir alles abstreitet. Der sagt, nein, das ist nichts für dich, das ist für uns, diese Wasserquelle. Dort triffst du den Feind. Und hier in der Wüste wirst du reich beschenkt im Angesicht deiner Feinde. Manna, Wachteln und Wasser. In der Wüste erlebst du die großen Wunder. Also in deinem Altersheim, das ist deine Wüste. Unsere Wüste ist da, wo wir nicht hinwollen, wo wir denken, Mensch, mein Gott, wo hast du mich reingesteckt, in dieses Loch da. Aber gerade dort, oder Wohnheim. Weißt du, dieser Nachbarn, das ist deine Wüste, dieser extreme Ort, Gedeih oder Verderb, Schluchz oder Erstick. Du hast zwei Möglichkeiten, du hast nicht viel, große Auswahl. Weißt du, diese gefährliche Wüste ist innen drin. Weißt du, wir suchen immer die Wüste draußen, die Gobi, Sahara, Judäa. Die Wüste ist in dir, innen drin ausgetrocknet, innen drin ausgemergelt, innen drin enttäuscht, innen drin entmutigt. Herr, ich bin schon so weit gegangen. Denk an Elia. Oh Gott, habe ich nicht für dich geeifert, habe mich nicht für dich eingesetzt, habe ich nicht mein Bestes dir gegeben. Und was ist daraus geworden aus dem ganzen Tamtam? Herr, ich bin leer, ich bin hungrig, ich bin durstig. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Das ist Wüste, in der wir uns befinden, in der wir hineingeraten, ohne Hoffnung, voller Sand, alles leer. Viele haben Angst vor der Leere. Oh, was fange ich da an? Weißt du, die wollen immer gleich CD auflegen. Gott segne die CDs und Gott segne die Kassetten und Gott segne Radio und TV und sonst was, weiß ich. Aber weißt du, was du brauchst, ist diese Leere. Herr, ich bin leer. Wann hast du zum letzten Mal Gott gesagt, Gott, ich bin so leer? Ausgebrannt. Weißt du, du musst da nicht Auszeit nehmen. Manche Leute, die denken, die müssen, mit Auszeit ist was getan. Nein, wir müssen vor Gott leer werden. Unser Herz ausschütten vor dem Herrn. Leer werden, damit wir Gott erleben können, die Fülle Gottes erleben. Solange wir unser Herz noch nicht ausgeschüttet haben, solange wir noch nicht auf die Knie gelegen sind, solange wir nicht geweint haben, bis wir keine Tränen mehr gehabt haben, solange wir noch nicht am Ende sind, können wir Gott nicht erleben. Gott erleben wir erst, wenn wir 3 Tage Reise in die Wüste gegangen sind. Bist du schon 3 Tage Reise in die Wüste gegangen, um dann das Fest Gottes zu erleben? Wie die Israeliten, wozu Gott rausgeführt hat. Die sind natürlich 40 Jahre dort geblieben. Das ist eine andere Sache. Aber kann Gott uns herausführen in der Wüste? Der Herr kommt gewaltig in der Wüste, Jesaja 40. Bereite dem Herrn einen Weg, er will zu dir kommen, in dein Leben eintreten, in der Gottverlassenheit. Es ist schön zu wissen, der Herr ist hier, aber du erlebst Gott. Hör mir zu, ich faste, deshalb bin ich ein bisschen komisch heute. Gott möge mir das vergeben. Du erlebst Gott in der Gottverlassenheit. Auch wenn ich gar nicht spüre von deiner Macht, dennoch bist du im Universum irgendwo. Du bist da. Du bist da, oh Gott. Wenn ich gar nicht spüre von deiner Macht, die Gottverlassenheit. Du erlebst Gott in Gottverlassenheit, in der Hilflosigkeit, in Wüstenzeiten. Da erfahren wir Gott. In der Tiefe, da erfahren wir Gott. Also auf der Halleluja-Höhe, Glory, Glory, Halleluja, schön. Aber in der Tiefe, in der Wüste, das ist der Ort der Gemeinschaft mit Gott. 5. Mose 8, könnt ihr nachlesen, Vers 12 und so. Hier lernen wir die totale Abhängigkeit von Gott. Sind wir schon abhängig von Gott geworden? Lass uns ehrlich sein. Totale Abhängigkeit. Hier rücken wir noch enger an Gott. Herr, ich lasse dich nicht. Hier, in dieser Wüste, die Wüste, wo unser Glaube vertieft wird. Und dann kommt der Herr in der Wüste und er sagt, mein Kind, ich will deinen Mangel mit meinem Reichtum ausfüllen. Ich will deinen Mangel mit meinem Reichtum ausfüllen. In der Wüste. 40 Jahre Wasser, Manna, Wachteln, 40 Jahre. Deinen Mangel will Gott ausfüllen in der Wüste. Nicht in Ägypten, solange da alles noch grünt. Oder wo es noch alles grünt. Nicht im gelobten Land, da hört Manna auf. Weißt, die Israeliten, die haben gedacht, wenn sie ins gelobte Land kommen, wo Milch und Honig fließt, dann sind wir im Paradies. Da mussten sie erst richtig kämpfen.
da mussten sie an die Waffen. Da gab es Höhen und Tiefen, aber in der Wüste, da hat Gott sie getragen. In der Wüste, da hat Gott sie versorgt. Und das ist der Moment, wo wir die Herrlichkeit Gottes erleben. In der Wüste. Wo bist du jetzt? Schon die Wüste erlebt? Lass uns aufstehen. Lass uns zum Herrn gehen heute Abend. Und lass uns fragen, Herr, ich möchte leer werden. Das ist zuerst mal eins. Leer von mir, leer von der Religion, leer von Zeremonien, Kulte, leer von Organisation, leer von Menschengefälligkeit. Ich muss Pastor sowieso gefallen, ich muss Bruder sowieso gefallen, ich muss Schwester sowieso gefallen, ich muss denen recht machen. Weißt du, wir müssen niemand recht machen, nur Gott müssen wir recht machen. Du musst nur Gott recht machen. Nicht über deinen Mann, deiner Frau und deinen Kindern. Nein, Gott musst du recht machen. Und wir sind Gott Rechenschaft schuldig. Und heute Abend, Herr, ich möchte leer von dir werden. Von mir selber werden. Und Herr, auch wenn ich dich jetzt nicht verstehe und ich will auch dich nicht verstehen, warum soll ich Gott verstehen? Kann sowieso nicht. Und wenn ich erst im Himmel bin, werde ich keine Fragen mehr stellen an ihn. Und so weiter. Hier habe ich so viele Fragen. Herr, ich will nur dich lieben. Herr, ich liebe dich. Herr, ich liebe dich. Sag doch Gott heute Abend, dass du ihn liebst, dass du sein Kind bist. Lass uns zusammen beten. Lieber Heiland, wir möchten dich kennenlernen. Offenbare dich uns. Nicht so, wie wir es denken und ausmalen und wünschen und vorstellen, sondern wie du für uns geplant hast. Wir möchten dich erkennen, Jesus, wie du wirklich bist. Deine Höhe, deine Tiefe, deine Weite und Breite. Offenbare dich uns, Herr Jesus. Heiliger Geist, verkläre du dich uns. Und verkläre uns Jesus. Mehr von Jesus. Und Heiland, zeig mir, was ich tun kann. Wo ich in der unsichtbaren Welt etwas auslösen kann. Ich möchte ein Täter des Wortes werden. Ich möchte deine Fülle kennenlernen. Deine Herrlichkeit. Dein Segen kommt, wenn ich dir gehorche. Gib mir ein gehorsames Herz und ein gläubiges Herz. Halleluja.